Romantik. Das steht ja eigentlich für was Schönes. Für eine tiefe Verbindung zu einer anderen Person zum Beispiel. Gibt aber auch Leute, die sagen, na, das löst bei mir jetzt nicht so richtig gute Gefühle aus.
Wenn, dann ist es eher so eine ablehnende Reaktion tatsächlich, ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Hi, schön, dass ihr dabei seid bei einer Folge Eine Stunde Liebe, nach der ihr mit einem ganz anderen Blick auf das Thema Romantik schauen werdet. Wenn ich euch jetzt sagen würde, lasst das mit der Romantik doch bitte mal, also haut wirklich mal die Kerzen in die Tonne, tut vielleicht einfach mal nicht so, als ob ihr rote Rosen oder irgendwelche anderen Lieblingsblumen vom Schatzi wirklich toll finden würdet. Da würden manche von euch vielleicht sauer werden, ne? Würden vielleicht auch sagen, hör mal, ich lass mir meine Dates doch hier nicht madig machen. Ich mag das und das wird zelebriert. Ganz so weit, Leute, könnt euch wieder beruhigen, gehen wir in dieser Folge nicht. Aber es geht darum, die Romantik ja vielleicht mal so ein bisschen zu entzaubern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Gerade schon gehört habt ihr die Wiener Autorin, Podcasterin und Kolumnistin Beatrice Frasel. Und die fordert in ihrem neuen Buch Entromantisiert euch. Und sie sagt auch, schießt euch doch mal bitte nicht so sehr auf die romantische Liebe als die eine Liebe ein.
Also ich glaube, dass der Fokus auf Romantik oder auf romantische Liebe auch uns ganz viel an Liebe nimmt und ganz viel an anderen Verbindungen, die wir in unserem Leben haben könnten. Weil es so einen Blick verstellt ein Stück weit und weil eben gerade die romantische Liebe auch so einen Normsog bildet. Also es ist so geskriptet auch in gewisser Weise, ne? Und wir müssen uns schon sehr aktiv bemühen, finde ich, Dinge anders zu machen, auch in diesen Konstellationen dann und Liebe anders zu leben.
Heißt eben, dass wir mit bestimmten Vorstellungen davon aufwachsen, wie Liebe und wie romantische Beziehungen zu sein und abzulaufen haben. Und dass wir eben Freundschaften oft nicht so wichtig nehmen wie eine romantische Beziehung. Und auch darum wird es in dieser Episode gehen. Gucken wir nochmal auf das Thema Beziehungsskript, das Beatrice ja gerade auch angesprochen hat. Wenn es nämlich mal gegen das Skript geht, dann kann das super verunsichernd sein, sagt sie.
Wenn man dann wirklich in einer fixen Partnerschaft ist oder so, dann gibt es ja auch bestimmte Regeln, die diese Partnerschaft einhalten muss. Und es ist ein Thema, über das ich gerade in einem anderen Podcast geredet habe, was ich auch total spannend finde, ist diese Vorstellung davon, wie Sexualität dann in Partnerschaften auszusehen hat und wie häufig man Sex miteinander zu haben hat. Und wenn das dann irgendwie nicht mehr so ist, dann ist es ein großes Problem. Also es unterliegt halt bestimmten Regeln, die auf andere Beziehungen nicht so angewandt werden, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel Freundschaften sind viel vielfältiger gestaltbar, weil es da ganz andere oder es gibt schon auch Erwartungen und man darf ja auch Erwartungen haben in Beziehungen, das ist ja auch in Ordnung. Aber bei Freundschaften ist es nicht so, dass es eine gesellschaftliche Erwartung gibt, wie eine Freundschaft auszusehen hat, ne? Und bei einer romantischen, vor allem bei einer romantischen Paarbeziehung, weil das halt so ein normatives Modell ist und noch dazu bei einer heterosexuellen romantischen Paarbeziehung, gibt es halt so ganz starre Vorstellungen davon, wie diese Menschen zueinander in Beziehung zu stehen haben, was sie miteinander zu tun haben, wie sich diese Beziehung zu entwickeln hat, auch auf Dauer. Und wenn sie das nicht tut und wenn die das nicht tun und wenn die Liebe das nicht tut, dann ist das irgendwie ein Problem. Ne?
Mhm. Du hast gerade schon Freundschaft noch angesprochen und du schreibst ja in deinem Buch auch, dass verschiedene Beziehungstypen in einer Hierarchie zueinander stehen. Wie ist diese Hierarchie aufgebaut?
Ich würde sagen, dass die romantische Paarbeziehung eben so ein zentrales Ordnungselement ist in unserer Gesellschaft. Auf ganz vielen Ebenen zeigt sich das, nicht nur in unserem individuellen Beziehungsleben, sondern auch auf einer ökonomischen Ebene in der Frage, welche Beziehungen können rechtlich abgesichert werden. Das gibt es ja auch nur eigentlich nur für die romantische Paarbeziehung. Also es gibt eine Ehe und in vielen Ländern, in Deutschland glaube ich auch, eine eingetragene Partnerschaft, dass ja beides ein Instrument ist für die monogame romantische Paarbeziehung. Und es gibt für keine andere Form von Beziehung, also es gibt kein Rechtsinstrument für die besten Freunde, die man hat oder so, ne? Keine Rechtsinstitution, meine ich. Unser Steuersystem, da wie Wohnraum gestaltet ist, ja, all das ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass Menschen sich in Paaren zusammenfinden und dass aus diesen Paaren dann Kleinfamilien raus entstehen, ne?
Also, dass die zum Beispiel irgendwie in einem Schlafzimmer pennen.
Genau, und dann gibt es vielleicht noch ein Kinderzimmer und ein Wohnzimmer und eine Küche und so. Es ist nichts darauf ausgerichtet, dass Menschen vielleicht breitere Netzwerke ausbilden oder auch, es gibt wenig, also ich, das ist jetzt eine persönliche Sache, ja, aber ich habe im Schreiben des Buches auch sehr viel darüber nachgedacht, wie ich leben möchte. Es ist für mich ja auch ein Prozess eigentlich, ja, also, und ich habe dann eben gemerkt, so auch wenn man freundschaftszentriert leben möchte, man stößt halt einfach auch an strukturelle Grenzen. Und eine der Fragen, die ich mir eigentlich gestellt habe, auch ist, wie will ich wohnen? Ne? Also und ich habe mir dann gedacht, das wäre doch so schön, wenn es Wohnraum gäbe, wo zwar jeder Mensch irgendwie so seine eigenen Räume hat auch, aber man gleichzeitig auch irgendwie auch Wohnungen verbinden könnte oder so. Ne? Also wenn es irgendwie zusammenhängende Wohnungen gäbe, ne? Wo man auch Ressourcen miteinander teilen kann und so weiter. Es gefällt natürlich auch dem Kapitalismus nicht, wenn wir Ressourcen miteinander verteilen. Also es hat schon alles seinen Sinn, dass wir alle so hineinvereinzelt werden, entweder in Single-Wohnungen oder in irgendwie Paarbeziehungen, Paarwohnungen. Aber das fände ich total schön und das sind halt alles so, das ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber nichts in dieser Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass man das eigentlich wirklich tun kann, zumindest konsequent. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Wie die in Hierarchie zueinander stehen, diese verschiedenen Beziehungstypen.
Ah ja, sorry.
Alles gut.
Jetzt habe ich mich verloren in meinem eigenen Frust. Genau, im Zentrum steht die romantische Paarbeziehung. Das ist die Beziehungsform, die auch mit so romantischer Liebe, auch mit sexueller Anziehung verknüpft wird. Das ist die, die im Zentrum steht und die für am wichtigsten gehalten wird. Und darunter, würde ich sagen, steht so die Familie, ne? Also die biologische Familie meine ich damit. In der gesellschaftlichen Normvorstellung Vater, Mutter, Kind. In manchen Kontexten auch schon Vater, Vater, Kind oder Mutter, Mutter, Kind. Die Kernfamilie sozusagen. Und dann versammeln sich drunter halt irgendwann die Freundinnen. Ne? Das ist halt aber mit großem Abstand. Und das finde ich insofern schwierig, weil ganz oft auch unsere engsten Freundinnen, also die Menschen, mit denen wir platonische Beziehungen haben, ja, die Menschen sind, zu denen wir die längsten Beziehungen in unserem Leben haben, ganz oft. Gemeinsam mit unseren Geschwistern, ja. So schwierig biologische Familienverhältnisse manchmal sind, aber ja.
So die Freundin, die schon durch 5 bis 7 Boyfriends mit einem durchgegangen ist.
Exakt, ne, exakt. Also so die jeden Boyfriend, jedes Girlfriend miterlebt haben, Tränen trocknen, Schokoeis bringen. Und sich dann beim nächsten Boyfriend beim Altar anhören müssen, dass man den besten Freund geheiratet hat. Die meine ich, ja. Und ganz viele Menschen haben ja wirklich sehr enge, tragende Freundschaften, die jahrzehntelang bestehen. Und die große Frage, die ich in meinem Buch stelle, ist, warum sind das nicht die Menschen, denen wir sozusagen die Ehre erweisen, sie als Liebe unseres Lebens zu sehen, als PartnerInnen zu sehen? Warum ist unser Verständnis von Liebe, von Beziehung, von Partnerschaft, von Familie auch, warum kreist das alles so um die romantische Liebe? Es gibt doch auch noch ganz viele andere Lieben.
Ja, ich habe mich in dem Zusammenhang auch gefragt, das ist vielleicht auch so ein bisschen Henne-Ei-mäßig, nehmen wir so gesellschaftlich gesehen romantische Beziehungen zu ernst oder nehmen wir Freundschaften zu wenig ernst?
Ja, wahrscheinlich beides, ne? Also du hast schon gesagt, das ist, also man weiß nicht, wo der Ursprung ist, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die einander bedingen auch, ne? Und einander verstärken. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall beides der Fall, ja.
Pflegst du Freundschaften anders, seitdem du dich mit diesem ganzen Feld Romantik auseinandergesetzt hast?
Ja, viel bewusster. Wie gesagt, das ist auch bei mir ein Prozess, in dem ich gerade bin. Ich weiß auch nicht, wo er mich genau hinbringt, aber ich habe auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren echt ich habe überhaupt begonnen, mich sehr aktiv mit meiner eigenen Beziehungspraxis auseinanderzusetzen. Das habe ich davor nicht wirklich gemacht und habe dann irgendwie für mich entschieden, dass ich freundschaftszentriert leben möchte. Und das hat schon dazu geführt, dass ich eine bewusstere, wie soll ich sagen, Partnerin für meine engsten Freundinnen geworden bin, glaube ich. Und mir da auch viel bewusster Zeit nehme, das auch bewusster zelebriere und eigentlich ganz viele Dinge tue, die man normalerweise in einer romantischen Partnerschaft tun würde oder die man in Dating-Situationen tun würde. Also, dass ich sehr bewusst auch mit ganz engsten Freundinnen, weiß ich nicht, auf Dates gehe, also es ist schwierig, diese Wörter immer so zu verwenden, weil die alle so besetzt sind, ne? Aber ist es ja auch in gewisser Weise, und die auch sehr bewusst feiere, die Beziehung zu ihnen sehr bewusst feiere, sehr zelebriere irgendwie, was wir auch miteinander haben. Ich mache auch viel bewusster Beziehungsarbeit mit denen gemeinsam, und Beziehungsarbeit ist auch wieder so ein Wort, das total mühsam klingt, aber das kann auch was sehr Lustvolles sein. Mit den richtigen Personen ist es lustvoll, finde ich, und schön. Und das hat sich, glaube ich, verändert durch diese Auseinandersetzung, ja.
Und was hat das mit den Freundschaften gemacht?
Ich glaube, sie wurden enger, und sie wurden auch, und mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, authentischer oder ehrlicher im Umgang miteinander. Also es ist weniger, wie kann ich das am besten in Worte fassen? Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen eine, es ist enger geworden und deshalb auch offener und viel mehr Familie, als es davor war.
Also so, dass zum Beispiel Konflikte vielleicht auch anders thematisiert werden und so. Ich habe so das Gefühl, in Beziehungen, also in der romantischen Paarbeziehung, wenn die gut läuft, dann ist es ja auch eine Praxis, Konflikte miteinander auszutragen.
Ja, genau, ja.
Und ich habe das Gefühl, dass in Freundschaften das oft nicht so der Fall ist.
Genau, ja. Was ich total spannend finde, ist, dass es, also ich war auch mit einer Person, mit der ich sehr eng befreundet bin, vor einigen Monaten in Freundschaftstherapie, weil wir uns einfach entschieden haben, dass wir uns diesen Raum nehmen möchten füreinander so. Und das ist auch so lustig, weil das ja auch etwas ist, diese Beziehungspflege, diese bewusste Beziehungspflege ja auch etwas ist, was normalerweise nur der romantischen Paarbeziehung zukommt. Na, also es gibt Paartherapie, dann vielleicht noch Familientherapie. Mhm. Ja, und das sagt halt sehr viel über diese Hierarchie auch aus. Und Freundschaftstherapie gibt es eigentlich kaum. Und das kommt aber jetzt immer mehr, was ich auch spannend finde. Es gibt immer mehr Therapeutinnen, die das anbieten. Und wir nehmen uns für unsere engsten Freundinnen kaum die Zeit und die Energie, dass wir uns wirklich zusammensetzen und mal echt wirklich uns ausmachen, ja, wie wir am besten miteinander reden können, wie wir am besten über Konflikte sprechen können, was wir voneinander brauchen, was wir voneinander wollen. Also ich habe das Gefühl, die romantische Beziehung ist von Anfang an irgendwie viel intentionaler als Freundschaften ganz oft. Also da gibt es ja auch diese Gespräche von, was sind wir jetzt eigentlich, wie ist der Beziehungsstatus und so. Und das passiert ja in Freundschaften meistens auch nicht, meiner Erfahrung nach.
Ja, höchstens dieses so, du bist meine beste Freundin. Ich habe das Gefühl, dass es so manchmal das innerhalb von Freundschaften gibt, dass man so diese eine ganz besondere Verbindung hat, wo aber ja auch sehr viel Schmerz drin liegen kann, wenn man plötzlich beste Freundin Konkurrenz bekommt oder so, wenn die andere Person das hört, dass sie vielleicht jemand anders als die beste Freundin bezeichnen würde oder sowas.
Das ist jetzt was in meinem Buch gar nicht vorkommt, aber ich finde dieses Konzept beste Freundin auch total spannend, weil nämlich auch die Frage ist das ein exklusives Konzept? Also ist es dann wie eine Paarbeziehung nur auf platonischer Ebene oder ist es eine Kategorie an Freundschaft? Ne?
Ja.
Also ist es so ein Inner Circle Ding und können das auch zwei oder drei, also man kann wahrscheinlich nicht mit 10 Leuten beste Freunde sein, hat man wahrscheinlich ein logistisches Problem, aber kann ich auch zwei beste Freundinnen haben, ne? Weil das eine Art von Beziehung ist und nicht eine Exklusivitätsvereinbarung oder so. Ne? Das finde ich eine spannende Frage.
Ja, wenn man sich das Wort anguckt, wahrscheinlich nicht, aber ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du, weil es ja in dem Moment dann auch wieder der Freundschaft so einen Druck hinzufügt, der vielleicht gar nicht so notwendig ist. Ich meine, für manche ist das vielleicht total toll, wenn man sich sagt, wir sind allerbeste Freunde, so BFF-mäßig, Best Friends Forever. Ja.
Ja, Andrea Neweller beschreibt das in ihrem Buch Das Ende des Romantik-Diktats auch so ein bisschen als, diese beste Freundin ist so ein bisschen ein Modell in Freundschaften, das so die romantische Einengung so in gewisser Weise auf Freundschaften überträgt und deshalb eigentlich schwierig ist.
Das beschreibt's gut.
Ja. Einer meiner besten Freunde bezeichnet seine engsten Freundinnen immer als Board of Directors. Es ist ein Board of Directors, die halt auch in wichtige Lebensentscheidungen eingebunden werden. Das finde ich auch schön.
Ja, und wenn man jetzt mal ins Englische gehen würde, finde ich, ist Besties auch nochmal was anderes irgendwie als beste Freundin irgendwie, ne?
Ja. Ja, also ich verwende beste Freunde eigentlich als eine Art von Beziehung, ne? Nicht mhm. als exklusives Ding, aber ich verstehe auch total, dass das Leute total stresst auch, weil es eben auch so eine Exklusivitätsvorstellung geknüpft ist, die ich dann aber auch wieder schwierig finde. Ne? Und das macht wieder das Thema auf, was ich auch spannend finde, ist, dass ja platonische Beziehungen eigentlich immer polyamorös sind, nicht?
Ja.
Oder fast immer. Ne?
Und da haben wir oft nicht so ein Ding damit, dass es mehr yeah. als eine Person gibt.
Genau, genau.
Wobei es in richtig engen Freundschaften natürlich auch spannend wird, wenn dann mhm. eine neue Person dazukommt, weil sich dann ja schon auch wieder so ein bisschen wie in einer romantischen Zweierbeziehung so eine Dynamik teilweise auch
genau, ja.
entfaltet und es dann auch um sowas wie Verlustängste oder sowas geht.
Ja, ja. Genau, also es können dann sehr ähnliche Dynamiken, glaube ich, entstehen, wie auch in romantischen Paarbeziehungen entstehen. Was ja auch ein Grund ist, warum man Freundschaften auch sehr ernst nehmen sollte, vor allem unsere engsten Freundschaften. Weil da halt auch sehr viel Liebe im Spiel ist und dadurch auch sehr viel vielleicht Verlustangst, sehr viel Bindung und deshalb auch sehr viel Bindungsprobleme. So.
Ja, am Ende, wenn man sehr eng ist, dann es ist ja irgendwie auch logisch, dass die gleichen Probleme oder Konflikte potenziell auftreten, die auch in einer romantischen Zweierbeziehung auftreten würden und die man, glaube ich, mit sehr viel Beziehungsarbeit und mit sehr viel Arbeit an sich selber auch lösen kann ja. oder sollte. Ne?
Ja, und gleichzeitig leben wir halt in einer Gesellschaft, die das überhaupt nicht erwartet oder die diese Beziehungsarbeit und die Arbeit an uns selber eben immer nur für die romantische Beziehung vorbehält. Also auch, also was ich auch so spannend finde oder was ich auch spannend fand in der Recherche für mein Buch, das habe ich dann auch aber gar nicht wirklich so aufgeschrieben im Buch, aber was fand ich immer sehr spannend ist so, es gibt ja ganz viel Content auch gerade so in Richtung 4B und Boys Sober und Männer fasten und ich date jetzt nicht mehr und so. Also da ist dann immer das Narrativ so, ja, ich date jetzt nicht mehr, weil ich will mich auf mich selber konzentrieren. Und ich optimiere mich jetzt selber. Und dann ist aber immer der Gedanke, ich optimiere mich für die nächste Beziehung. Und die meisten Reels, die ich da gesehen habe, waren Frauen, die sich die Männer also daten grundsätzlich, aber jetzt halt gerade nicht. Und sich aber dann jetzt wieder zurecht machen sozusagen für den nächsten Mann, indem sie halt in Therapie gehen und an sich arbeiten und so weiter. Und das finde ich total spannend. Erstens, weil ich überhaupt nicht plädiere für, ich bin in keiner romantischen Beziehung und konzentriere mich jetzt nur mehr auf mich, sondern ich plädiere ja eigentlich für andere Beziehungen. Und das Zweite, was ich spannend finde, ist, dass die romantische Beziehung eben immer mit dieser Optimierungsaufforderung einhergeht, während alle unsere anderen Beziehungen, und das ist das, wo ich anknüpfe an das, was du vorhin gesagt hast, sich mit der Version zufrieden geben müssen, die wir jetzt halt gerade sind. Ne? Also es, die Freundschaften in unserem Leben gehen nicht mit der Idee einher, dass wir jetzt besonders gut uns irgendwie, wie soll ich sagen, optimieren müssen für diese Freundschaft. Wir müssen uns nicht in einer besonderen Masse herrichten oder in Therapie gehen, damit wir gute Freundinnen sind. Ja, also diese Ideen gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Ne? Und das finde ich auch spannend, welche Beziehungen dann eben das wert sind oder das auch erfordern, dass man gut ist, gut genug ist und welche, in welchen können wir halt dann auch einfach sein. Und das ist natürlich einerseits irgendwie deshalb schade, weil es halt dafür spricht, wie wenig Freundschaften gewertschätzt sind. Andererseits ist es natürlich schön, weil es einen Freiraum bietet, ne?
Ja, voll, weil so wie du das gerade erzählt hast, ich schon darüber nachgedacht habe, wie schön das ja auch eigentlich ist, dass man mit manchen Leuten so einen Safe Space hat, dass man gar nicht darüber nachdenkt, wie sehe ich aus?
Ja.
Wie sehr habe ich mich gerade beisammen? Muss ich mich irgendwie gerade zusammenreißen oder irgendwie sowas.
Genau, wo man einfach sein kann. Das ist total schön. Und ich finde, das ist halt der Freiraum, den Freundschaften ganz oft bieten, was auch daran liegt, dass sie eben nicht so gescriptet sind. Ne? Auch in der Gestaltung dieser Freundschaften haben wir halt viel mehr Freiraum. Und das ist immer so dieses zweischneidige Schwert, weil es natürlich daher rührt, dass wir Freundschaften nicht so schätzen und dass sie nicht diesen Wert haben, gesellschaftlich und strukturell und politisch und ökonomisch, wie romantische Beziehungen und Kleinfamilien. Aber gleichzeitig dadurch, dass sie nicht normativ sind sozusagen oder dadurch, dass sie nicht die Idealbeziehung sind, die wir alle zu führen haben, erzählt uns halt auch irgendwie niemand, wie wir das zu tun haben. So wirklich.
Findest du, dass Freundschaften romantischer werden sollten oder Beziehungen unromantischer oder hättest du generell gerne einfach weniger Romantik?
Ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage mit diesen Begriffen beantworten kann, die du verwendet hast. Ich glaube, dass wir die romantische Paarbeziehung weniger idealisieren sollten und weniger mit Bedeutung überladen und deshalb vielleicht auch weniger romantisieren, ja. Und ich weiß nicht, ob andere Beziehungen romantischer werden sollten. Das kommt darauf an, was wir eben unter romantisch verstehen. Wenn wir damit meinen, dass wir ihnen mehr Liebe, Fürsorge, Pflege, Zeit und Aufmerksamkeit zukommen lassen sollen, dann würde ich sagen, ja. Ja.
Was würdest du denn Romantik vielleicht auch gerne ersetzen?
Ich weiß gar nicht, ob ich sie ersetzen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das... Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber ich glaube, ich möchte sie nicht ersetzen. Ich möchte sie, glaube ich, aus dem Zentrum rücken. So.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir als Menschen ganz dringend Gemeinschaft brauchen, dass wir auf Kooperation, auf Community ausgelegt sind. Das sieht man auch daran, wie wirklich schädigend Einsamkeit für uns ist, nicht nur für die psychische, sondern für die körperliche Gesundheit. Also wir gehen zugrunde, wenn wir alleine sind, so. Also tatsächlich alleine sind. Das heißt, wir brauchen Bindung und Verbindung und Beziehung. Und was das für uns im Individuellen bedeutet, also ich hätte gerne eine Gesellschaft, in der Menschen das für sich entscheiden können, ne? Das bedeutet aber eben auch, dass die romantische Liebe nicht immer als zentraler Bezugspunkt in unserem Leben und in unserem Denken über Liebe steht. Ja, weil nur dann können wir eben den Raum aufmachen, dass Menschen das wirklich für sich entscheiden können, weil sie eben andere Möglichkeiten tatsächlich auch faktisch haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich gesagt habe, aber...
Ja, das heißt also, entromantisiert euch, der Buchtitel bedeutet für dich jetzt nicht keine Romantik irgendwo, sondern... Wenn wir mal bei diesem Hierarchiebild bleiben, was du eben beschrieben hast, dass die Romantik eben nicht mehr so im Zentrum steht, sondern dass es vielleicht ein bisschen ausgeglichener und dadurch entspannter wird.
Genau, und es bedeutet eben für mich auch, dass Menschen nicht mehr ständig in Bezug auf romantische Liebe gesetzt werden. Also das ist ganz in einem praktischen Sinne, dass man nicht ständig gefragt wird, na, hast du schon einen Freund oder... Was macht die Liebe? Oder dass man nicht ständig in Bezug darauf gedacht wird, dass man nicht ständig in die Kategorie vergeben oder Single fällt, dass man nicht irgendwie eine andere Kategorie von Mensch ist, je nachdem, ob man in einer romantischen Paarbeziehung ist, sondern dass wir die romantische Paarbeziehung eben als, oder die romantische Beziehung, können ja auch nicht monogame Beziehungen sein, ist ja wurscht jetzt, aber dass man das nicht als die zentrale Art von Beziehung denkt, die, um die wir alles herum organisieren und in die wir immer in Bezug gesetzt werden, sondern dass wir andere Beziehungsformen quasi gleichberechtigt sehen. Das ist so meine Vision eigentlich. Dann können Menschen ja auch viel freier sagen, nee, eigentlich, das möchte ich nicht, das möchte ich schon oder ich möchte das alles und sich dann eher wirklich dazu entscheiden können oder dagegen entscheiden können, bestimmte Dinge zu tun. Und es bedeutet auch, glaube ich, selbst wenn man dann romantische Beziehungen möchte, dass die nicht zu überladen sind und auch viele ihre Chance haben, gesund und glücklich zu sein. So.
Na und vielleicht sorgt das tatsächlich dann auch dafür, dass nicht so viel Druck und so viel Schwere auch teilweise in solchen Beziehungen drin steckt. Vielen Dank auf jeden Fall an Beatrice Frasel fürs Gedankenaustauschen zum Thema Romantik. Ihr Buch, das heißt Entromantisiert euch, ein Weckruf. Das ist im Heimon Verlag erschienen und kostet 24,90 Euro. Und da geht's unter anderem auch noch darum, warum die heterosexuelle Paarbeziehung Frauen auf lange Sicht eher unglücklich macht. Im Liebestagebuch, da geht's diesmal auch um Beziehungen. Und zwar um offene Beziehungen. Und da kommt Pierre ins Spiel. Er und seine Partnerin Nelly, die leben beide wirklich sehr, sehr glücklich in ihrer offenen Beziehung. Was tatsächlich manchmal tricky ist, das ist eine Person zu finden, also quasi so eine Person von außen, die darauf auch Bock hat. Ja, bis Pierre dann völlig unerwartet das totale Match trifft. Und von dieser Begegnung, da erzählt er euch jetzt.
Ich war auf einem Geburtstag und es waren auch noch nicht alle Gäste da. Und es wurde dann noch von einem Pärchen gesprochen, was als letztes nachkommt. Und ich habe mich soweit halt gut unterhalten, war wirklich schön entspannt. Und dann kam das letzte Pärchen, soweit auch freundlich vorgestellt, bisschen gequatscht. Und Die Frau von dem Pärchen hat sich neben mich gesetzt. Und wir hatten uns da auch anfänglich tatsächlich recht schnell gut unterhalten. Wenn du so eine Person hast, du sitzt neben ihr und das ist automatisch eine gewisse Anziehung. Wir haben uns dann später am Abend nochmal weiter unterhalten, weil man verläuft sich ja, man geht mal woanders hin und irgendwo saß man dann wieder beieinander. Und da hat sie dann einen Satz gedroppt. Das fand ich sehr interessant, weil da meinte sie dann zu mir, ja, sie sind in einer offenen Beziehung. Und ich musste wirklich sagen, von dem gesamten Umkreis an Menschen, die da war, der Crowd, das Letzte, was ich erwartet habe, ist, dass da jemand anderes noch in einer offenen Beziehung ist. Und wo ich dann gedroppt habe, dass ich auch in einer offenen Beziehung bin, dann lief das Gespräch natürlich von ganz alleine weiter. Und wir haben uns, glaube ich, dann bis 6:30 morgens unterhalten. Lange. Also es war dann schon sehr eindeutig. Und hatten dann, wo wir mal Getränke gemeinsam geholt haben, weil sonst waren wir halt mit allen immer zusammen, das heißt auch ihr Freund da, und du stellst ja jetzt kein offensichtliches Flirting vor dem anderen Partner ein. Das ist absolut respektlos und das möchte ich auch nicht. Und ich hatte dann halt doch gefragt, ob sie denn Lust hat, dass wir uns gegebenenfalls mal dann später nochmal treffen. Und dann meinte sie so, ja, das fände sie tatsächlich schön. Sie wird halt nur sehr gerne mit ihrem Partner drüber reden, weil irgendwo kennen wir ja jemanden hier in dieser Party gemeinschaftlich, und ob das schon in eine Grenze fällt oder nicht, das will sie einmal vorher abklären. Und das war noch so süß, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vergessen, Nummern zu tauschen. Und dann war halt doch, wir wurden ja allesamt aus der Bar rausgeschmissen am Morgen. Und dann haben wir noch so unter der Hand die Nummern getauscht, damit das nicht so auffällig ist. Ja, und haben uns dann ein paar Wochen später zum Date getroffen. Und das war ein wirklich schönes Date. Und es war so interessant für mich, weil ich habe zwar vorab auch schon mal Menschen getroffen, die in einer offenen Beziehung waren, aber ich glaube, ihre war mit am nächsten von dem, was ich für eine offene Beziehung führe. Und wir haben uns da wirklich schönen Erfahrungsaustausch gehabt, einfach mal miteinander unterhalten, dann halt diesen Abend bei ihr geendet, was auch wirklich schön, einvernehmlich, einfach toll war. Der Sex ist auch mit jemandem, der in einer offenen Beziehung ist, entspannter, weil ich selber nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt hier outperformen, sondern ich da auch so ein bisschen mehr die Tendenz habe, schon früher zu fragen, was magst du, was gefällt dir, oder halt auch selber eher sagen kann, was ich mag oder was ich bevorzuge. Und so von dem ganzen Abend, von den Grenzen, weil sie ja auch in einer offenen Beziehung ist, ist irgendwo klar, hey, wir würden uns definitiv gerne wiedersehen. Und wir wissen aber auch, dass für uns beide keine andere Beziehung in Frage kommt. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt irgendwann nochmal wiedersehen, dass das durchaus etwas Langfristiges werden kann, was halt eine Freundschaft plus ist. Was ich schön finde in der Vorstellung, weil es ist unglaublich angenehm, sich mit ihr halt wirklich darüber zu unterhalten, wie handhabt sie ihre Gefühle, wie sind ihre Regeln, was für Szenarien gab es gegebenenfalls, die für sie challenging waren, was ich mitnehmen kann, genauso wie ich das mit ihr teilen kann. Also das ist auf mehreren Ebenen einfach eine schöne Sache, weil wir sind beide in einer offenen Beziehung, wir sind beide in einer offenen Beziehung, die heißt, es gibt nur eine Partnerschaft, es wird hier nichts anderes geben, und trotzdem wollen wir da uns mehrfach daten. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt die kommenden Monate so wird.
Und wie es da weitergeht, das teilt Pierre dann ja vielleicht auch mit uns. Und ich habe jetzt noch eine richtig tolle Podcast-Empfehlung für euch. Wie schmeißen wir die perfekte Party, ohne schon bei den Vorbereitungen komplett gestresst zu sein, ohne enttäuscht zu sein, wenn man den eigenen Ansprüchen vielleicht dann auch nicht ganz gerecht wird? Genau um die Frage geht's im Deutschlandfunk Nova Podcast Facts und Feelings. Da erzählt Steffi, warum sie leidenschaftlich gerne Partys organisiert und wie sie es geschafft hat, dabei heute weniger Druck zu empfinden als früher. Außerdem erfahrt ihr noch, warum wir uns schon bei der Partyplanung überlegen sollten, wie wir uns nach der Party fühlen wollen. Diese und alle anderen Folgen von Facts und Feelings hört ihr in der Deutschlandfunk-App. Haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und Leute, wenn ihr mögt, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne die eine Stunde Liebe bewerten, wenn das möglich ist auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns hört. Das hilft uns immer sehr. Und natürlich auch immer abonnieren, abonnieren, abonnieren. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da meldet euch wie immer gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van de Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.